Diese Episode wird präsentiert von Schulwissen Plus, dem Internetportal für Schulleitungen und Lehrkräfte.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute habe ich eine Gästin, die wahrscheinlich viele hier im Ahrtal kennen. Und wenn nicht, dann spätestens nach dieser Folge. Sie ist Lehrerin, Schulleiterin, SPD-Politikerin und seit 2021 Abgeordnete im Rheinland-Pfälzischen Landtag, Susanne Müller. Wir sprechen heute über ihren Weg in die Politik, wie Wahlkampf sich wirklich anfühlt, also jenseits von Plakaten und Händeschütteln und natürlich über das Ahrtal, Wiederaufbau, Hoffnung und darüber, was sich politisch ändern muss. Und ich versuche außerdem herauszufinden, ob man als Politikerin eigentlich irgendwann immun gegen unangenehme Fragen wird. Oder ob es immer noch Momente gibt, wo man denkt, warum habe ich mir das eigentlich angetan? Ich sage hallo und herzlich willkommen, Susanne. Hi!
Wunderbar, einen wunderschönen guten Abend, lieber Frank. Ich freue mich heute sehr, mit dir zusammen diesen Podcast zu machen.
Ja, wunderbar. Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch. Und bevor wir über Politik reden, wenn jemand dich privat beschreibt, was würden deine Freunde sagen? Wie würden die dich beschreiben?
Das ist gar nicht so trivial auf den ersten Blick, weil man sich ja selten darüber unterhält, wie andere einen wahrnehmen. Ich würde denken, dass sie sagen, dass ich zum einen ein sehr offener Mensch bin, dass ich bodenständig bin und dass ich ein sehr empathischer Mensch bin.
Okay, wunderbar. Du bist ursprünglich, ich habe es gerade schon mal im Intro erwähnt, Lehrerin und Schulleiterin gewesen. Gab es da einen bestimmten Moment, wo du dachtest, okay, jetzt gehe ich wirklich in die Politik, weil schlimmer als in der Schule kann es ja gar nicht mehr werden.
Ja, also tatsächlich zum letzten Nachsatz, ich fand Schule tatsächlich nie schlimm. Okay. Ich bin unglaublich gerne Lehrerin und Schulleiterin gewesen. Und tatsächlich gab es so einen Moment, der liegt aber auch noch in meiner eigenen Schulzeit. Das war irgendwann nach dem Abitur. Ich habe schon relativ früh Nachhilfeunterricht gegeben, habe Unterricht gegeben für Zugewanderte. Und da bekommt man einfach relativ schnell mit, dass die Bildungschancen in unserem Land sehr ungleich verteilt sind. Und du bekommst Rückmeldungen von Kindern, wie sie in Schule wahrgenommen werden, von Eltern, welche Hilfen sie auch nicht bekommen. Und es war für mich immer so ein Moment, wo ich dachte, boah, ist das ungerecht. Mhm. Und es gab auch noch ein anderes Schlüsselerlebnis, das war relativ heftig, wenn ich es erzähle. Also es ist so, mein jüngerer Bruder war in der Förderschule. Das war damals in Hessen und ich war damals noch relativ jung, ich wusste nicht so recht, was ist das Förderschule, was passiert da, wusste irgendwie, dass er Lernschwierigkeiten hat und irgendwann kam er nach Hause und erzählte, dass sein bester Freund hätte ihm erzählt, dass sein Vater ihn im Alter mit 2 Jahren aus dem Fenster rausgeschmissen hätte, im besoffenen Zustand. Und das ist letztlich auch das, was dann in der Tragik dieser kindlichen Biografie etwas ausmacht. Und ich war damals, glaube ich, irgendwie so 9 oder 10. Und ich dachte, boah, scheiße, ist das ungerecht. Da können Kinder überhaupt nicht dafür, was ihnen passiert. Und mir war es eigentlich damals schon wichtig, ohne dass ich damals jemals auch schon Lehrerin werden wollte. Aber ich wusste, das ist einfach total ungerecht. Und das sind schon so Momente, die mich, glaube ich, auch dazu motiviert haben, auch in diese Förderschulrichtung zu gehen, auch dazu motiviert haben, Lehrerin zu werden und am Ende die auch dazu beitragen, dass einfach sowas wie Chancengerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit ein ganz zentrales Element für mich in Bildungspolitik tatsächlich darstellt.
Jetzt ist das ja so, dass du als Lehrerin oder Schulleiterin, also bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber in einem sehr engem Konstrukt bist, was Lehrstoff angeht. Haben Lehrer so eine Art, so eine kreative Möglichkeit, Bildung irgendwie anders an die Kinder heranzubringen, als wie es diesen Lehrplan hergibt?
Also ich habe meine Schulzeit immer als, ich will nicht sagen Freiraum erlebt, aber tatsächlich ist das Konstrukt oder sind die Vorgaben im Bereich Förderschule nochmal anders als im Bereich Regelschule.
Okay.
Das ist eigentlich gut. Wir geben den Kindern in Förderschule mehr Zeit. Wir haben andere Formen der individuellen Förderung. Wir gehen langsamer, kleinschrittiger, auch mit anderen Methodiken vor. Und natürlich, ich komme eben auch aus dem Bereich der Pädagogik bei Erziehungsschwierigkeiten, dass einfach soziale Kompetenzen komplett im Vordergrund stehen. Und das heißt, wir haben die Aufgabe, ja ein Stück weit auch Kinder wieder so fit zu machen, damit sie ganz schnell wieder in Regelschule kommen. Und eigentlich ist es sogar der Auftrag von Förderschule, alles dafür zu tun, damit wir Kinder wieder schnell in Regelschule geben. Und ich habe diesen Raum immer als total offen empfunden. Ich hatte auch immer tolle Kollegien. Und Förderschule ist einfach auch nochmal was anderes als Regelschule. Wobei ich heute aber auch weiß, ja, wir müssen daran arbeiten, dass tatsächlich die Inklusion aller Kinder in ein Schulsystem letztlich irgendwann gelingt und wir kein separierendes Schulsystem mehr haben. Aber ich habe tatsächlich dieses strenge Konstrukt nie so eng empfunden und habe auch als Schulleiterin eigentlich immer probiert, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wobei das sicherlich auch als Schulleiterin an manchen Stellen ein Graubereich war, würde ich sagen.
Okay, verstehe ich. Und dann hast du gesagt, ich gehe in die Politik. War das so, dass du mehr machen wolltest, dass du sagst, ich muss hier raus, wenn ich wirklich was verändern will, dann muss ich da in diese Politik gehen, was auch immer das ist?
Ja, ich glaube, es war tatsächlich nie ein wirkliches Ziel, in die Politik zu gehen. Okay. Ich bin zwar früh auch in die SPD eingetreten, so mit 19, 20, aber tatsächlich so als Zielpolitikerin, das war nie das Ziel. Es war aber tatsächlich oft so, dass andere Menschen zu mir sagten, im Freundeskreis, auch bei den Kollegen, boah, Susanne, du musst in die Politik, du musst Bundeskanzlerin werden, mindestens. Und dann ergab es sich tatsächlich irgendwann die Möglichkeit, dass das jemand oder die SPD im Kreis Ahrweiler eine Kandidatin gesucht hat. Und dann war ich erst ganz überrascht, wie man auf mich gekommen ist. Und dann überlegte ich mir das und dachte so, nee, eigentlich hast du genug erlebt. Du hast genug Lebenserfahrung, du hast einfach auch viel gesehen in der Schule. Und wieso bringst du nicht einfach das, was du 20 Jahre in Schule mitbekommen hast, tatsächlich jetzt auch im Landtag ein? Und siehe da, tüdüm, es hat funktioniert.
Ja, voll gut. Und ich meine, bei dir ist es ja wunderbar, weil du eine Geschichte hast in der Schule. Also das setzt sich ja dafür ein, weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn ein Politiker in ein Amt kommt, von dem er eigentlich gar keine Ahnung von der Materie hat. Also diese Ahnung davon, bevor sie erstmal einlesen muss, worum geht es hier überhaupt, viel aufarbeiten muss. Aber du kommst ja quasi von der Pike, wie man so schön sagt, richtig?
Genau, das ist eigentlich auch tatsächlich praktisch. Und weil es ist ja schon so, finde ich, was ich in den letzten Wochen immer schwierig fand. So alle sprach von der Bildungsmisere. Und ich glaube, klar gibt es im Bildungssystem unglaublich viele Baustellen, die wir einfach haben. Aber wenn dann eigentlich Menschen merken, dass ich auch sozusagen aus Schule komme, dann merkt man, dann ist eigentlich auch eine andere Gesprächsbereitschaft da. Ich verstehe die Kollegen. Ich war lange genug in Schule. Ich weiß, was es heißt, einen Stundenplan zu machen, wenn gerade mal 30% Lehrpersonal ausfällt. Und es ist einfach auch gut, auch tatsächlich die positiven Seiten im Schulsystem zu benennen. Ich bin jemand, der sehr, sehr ressourcenorientiert ist. Ich glaube auch, weil ich einfach Förderschullehrerin bin und weil ich eher an Menschen rangehe, dass sie eine Ressource haben und nicht, dass sie ein Defizit haben. Und so gehe ich aber auch, oder bin ich auch früher an Schulentwicklung einfach rangegangen, weil es ist immer einfacher, Stärken besser zu machen, als die Schwächen abzubauen. Und ich glaube, wir brauchen da einfach auch auf Bildungspolitik einen anderen Blick.
Auf jeden Fall. Wie war eigentlich der Moment, wo du wusstest, boah, Susanne, du bist jetzt Politikerin. Das ist ja schon ein neues Kapitel, richtig?
Ja, es war komplett crazy tatsächlich. Ich habe es auch überhaupt nicht geglaubt, weil mein Listenplatz war dann am Ende nicht so gut. Und dann wusste man eigentlich, das wird vielleicht nicht so gut werden mit dem Ergebnis der SPD. Und tüdüm hatten wir dann doch ein gutes Ergebnis. Ich bin über den allerletzten Listenplatz in den Landtag eingezogen. Und das war alles sehr neu und auch sehr speziell, weil das auch unter Corona war. Und das heißt, das war alles auch mit Maske und Atem und die Fraktion kam nicht richtig zusammen. Wir hatten dann Schalten, wo man sich irgendwie kennenlernte. Und das war schon sehr, sehr speziell. Und für mich war es auch neu, weil eigentlich bist du, ne, wenn du so 20 Jahre lang Lehrerin bist oder auch Schulleiterin, ja, dann bist du eigentlich diejenige, also ich war die Chefin, ja, ich habe den Leuten gesagt, wo es lang geht, und auf einmal sagen wir Menschen, wo es lang geht, ja, und du merkst halt, du musst dich komplett neu einstellen, du musst noch ganz, ganz viel lernen und es gibt so viel, was du alles nicht weißt, mhm, und das ist das Tolle an diesem Beruf tatsächlich, und ich bin immer noch eine Lernende und das, mhm, macht mir tatsächlich auch in diesem Beruf unglaublich viel Spaß, weil man eigentlich permanent Neues dazulernt.
Spannend. Ich hatte das Vergnügen, vor 2 Jahren Sven Teuber in Mainz zu begegnen, im Landtag. Wir durften da auch mal mit rein, mhm, in den Landtag. Und er hat auch da eine Rede unten gehalten und das ist da schon sehr imposant, also selbst als Zuschauer. Und kannst du dich noch erinnern, wo du das erste Mal da unten gestanden hast und deine Zettelchen vorbereitet hast und deine Rede gehalten hat? Was war das für ein Gefühl?
Ja, also ich weiß, ich bin vor Aufregung echt gestorben. Also auch wenn man schon als Schulleiterin irgendwie viele Reden gehalten hat, ja, ist es dann was anderes, wenn du weißt, boah, das ist ein Plenarsaal. Ich weiß auch, meine ganze Verwandtschaft, meine Brüder saßen alle zu Hause vom Fernseher. Ja. Ich war sehr aufgeregt. Ich hatte eine Rede zum Thema Gewalt gegen Frauen, das war meine allererste Rede, und ich habe die gut durchgestanden und ich weiß aber gar nicht, wie ich es durchgestanden habe, und trotzdem ist es eigentlich immer noch so, jedes Mal, wenn du da vorne bist, an dem Puls, dann merkt man so, boah, das ist einfach etwas Besonderes, was du hier hast, und das ist schon eine ganz große Ehre, und das erfüllt mich auch heute noch immer noch so mit Freude und Demut gleichermaßen, weil es einfach schon echt eine Ehrensache ist, das machen zu dürfen.
Ich habe mir so einen Fragenblock zusammengestellt zum Thema Wahlkampf. Jetzt keine Sorge, wir gehen nicht auf die Landtagswahl vom 22. März ein. Darüber wurde schon sehr viel gesagt. Aber der Wahlkampf an sich, das sieht nach außen immer so Plakat hier, ein paar Flyer da, ein paar Selfies. Aber wie fühlt sich Wahlkampf von innen wirklich an? Wenn man da, also wir haben jetzt März gehabt, Februar, März, das heißt, die Temperaturen waren jetzt nicht so wirklich angenehm, da von Haustür zu gehen. Aber wie hast du den Wahlkampf dieses Jahr erlebt?
Also tatsächlich habe ich schon ganz, ganz früh angefangen, im letzten Herbst, weil ich dachte, boah, ich brauche einfach mehr Zeit, um mich vorzustellen, um in die Regionen zu gehen. Mhm. Und am Anfang ist das so ein kleiner Zug, der irgendwie so ganz, ganz langsam losfährt. Und es fühlt sich alles noch ganz, ganz komfortabel an. Auch so im Spätsommer war das total easy. Dann kam irgendwann der Herbst-Winter, dann wurde es vor den Türen echt zugig, kalt und nass und auch unangenehm. Mhm. Und das ist sehr, sehr tagesformabhängig. Und auf einmal bist du im Januar, Februar, bist du in so einem vollfahrenden Zug mit vollem Tempo. Okay. Und dann ist es auch irgendwann echt auch manchmal sehr, sehr anstrengend, weil es natürlich gute Tage gibt. Es gibt schlechte Tage. Es gibt Tage, wo die Orga komplett aus dem Ruder läuft. Es gibt Tage, wo die Orga gut funktioniert oder auch tolle Begegnungen. Manchmal einfach aber auch nur spezielle Menschen, die man irgendwie trifft. Auch das soll es ja geben. Und am Ende ist es schon ein echter Kraftakt, weil das Restleben geht ja auch mit weiter. Ne? Ja, so Krankheitsfälle in der Familie machen keinen Halt davon, ob du Landtagswahlkampf hast oder nicht. Und wenn deine Schwiegereltern da ein Problem haben, dann gehen die Schwiegereltern eigentlich auch vor. Und solche Sachen. Also es ist sehr, sehr speziell, so ein Wahlkampf.
Ja. Gab es eigentlich im Wahlkampf so einen Moment, der dir besonders im Kopf geblieben ist? Vielleicht lustig oder doch eher skurril?
Ja, also ich glaube, ich hatte echt ganz, ganz viele gute Momente, auch bei diesen Haustürbesuchen. Ja. Das waren echt auch schöne Erlebnisse, wo Menschen auch sagen, boah, das ist ja cool, dass sie vor die Haustüren gehen. Das finde ich schön, dass sie mal da sind und sich die Zeit nehmen. Mhm. Und einen skurrilen Moment hatte ich tatsächlich vorletzte Woche. Da war ich in Kempenich auf dem auf einem Wahlkampfstand und spricht man jemanden an und hat auch so eine Rose, die man überbringen will, will sich vorstellen, so, geh mir fort linksgrün versifftes Gemüse, so nach dem Motto, ihr seid schuld, dass die Spritpreise an den Tankstellen so hoch sind. Und dann will man natürlich auch eigentlich den Menschen zugehen, will das erklären. Ja, war dann gar nicht möglich, wo ich denke, boah, ja, ne, so klar, wir haben so eine CO2-Bepreisung, da haben wir einen Anteil dran. Aber ansonsten wusste ich noch nicht, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die USA zusammen mit Israel den Iran beschießen. Das sind halt echt so Momente, wo man so merkt, so, man bekommt auch den ganzen Frust und den ganzen, die ganze Politikverdrossenheit ab, die manche Menschen da draußen einfach auch mit sich herumtragen.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein sehr schlimmes oder ein hartes Los von Kommunalpolitikern. Die bekommen meist die Bundespolitik um die Ohren geschlagen. Also wie mit den Benzinpreisen. Du kannst ja nichts dafür, Susanne. Also, ne, das ist ja so. Oder auch alle anderen Kommunalpolitiker, die haben damit echt nichts zu tun, aber sie bekommen halt diese Mitteilung von den Bürgerinnen und Bürgern. Und wie ist die Situation denn dann ausgegangen mit diesem einen Menschen?
Also ich bin ihm dann auch nicht mehr nachgelaufen. Mhm. Der ist dann weg, also schimpfte auch noch. Dann dachte ich so, nee, also es geht ja nicht darum, dass ich jemanden bekehren will. Und es ist ja auch so, du merkst eigentlich schnell, wenn eine Haustür aufgeht, nach einer Sekunde, ob der Mensch mit dir sprechen will oder ob der keinen Bock hat auf Begegnung. Mhm. Und wenn du schon so von der Körpersprache merkst, so ey, der hat gar keine Lust, dann gehst du ja auch nicht nochmal zu und sagst so, ich wollte Ihnen aber was zur SPD erzählen. Ja, das ist, glaube ich, einfach auch der falsche Weg. Ja. Und das ist dann auch an der Stelle wenig zielführend.
Ja. Ich habe gesehen, du hattest Unterstützung Anfang März von Maria Aschufta, die war mit im Wahlkampf. Liebe Grüße an dieser Stelle, die war auch schon hier bei mir im Podcast zu Gast, wir haben uns ganz toll unterhalten. Und ist das auch so ein Wahlkampf, so ein Come-Together? Also es ist ja bei weitem nicht ihr Wahlbezirk, der Sinzig und den Rehmagen, aber ist das auch so, dass man auch mal die Kollegen mal ein bisschen mehr kennenlernt?
Ja, das ist eigentlich, ich glaube, es ist einmal ein Kennenlernen, aber natürlich ist es einfach auch schön, wenn man so sieht, dass sich Netzwerkarbeit auszahlt. Also ich bin ein Mensch, ich arbeite total gerne in Teams, ich vernetze mich gerne. Das macht mir einfach Spaß, neue Kontakte zu knüpfen, Menschen zusammenzubringen. Und es entstand tatsächlich über die Bundes-AG Migration und Vielfalt, weil ich bin auch für die SPD-Fraktion Sprecherin für Migration. Und es ist auch eines meiner absoluten Herzensthemen. Und da ich, glaube ich, eine relativ gute Zusammenarbeit mit den Kollegen hier aus Rheinland-Pfalz habe, kam die Symeje, das ist die Kollegin, die das hier in Rheinland-Pfalz leitet, auf die Idee, boah, sie könnte eigentlich den Bundesvorstand mal anfragen, ob die nach Sinzig kommen. Und das fand ich Bombe. Und dann kam der Anruf, ey, und klar sagst du nicht nein, wenn da jemand anruft und sagt, boah, ich habe hier mal 8 bis 10 Leute, die wollen dich einen Tag echt supporten. Und das war so eine krasse, gute Energie. Ja. Da war so viel Power, da war so viel Know-how. Und es ist dann einfach auch so frisch, weil du hast natürlich Momente in so einem Wahlkampf, wo du einfach merkst so, oh, ich bin müde und das ist anstrengend und das fällt mir manchmal schwer. Und dann kommen da so 8 Leute aus Hamburg, aus Berlin, aus Stuttgart, aus Bielefeld, glaube ich. Die haben Bock auf Wahlkampf und denen erzählst du, was du machst und die sagen, boah, Susanne, wir laufen für dich. Ja. Und das ist echt ein großes Geschenk und das hat totalen Spaß gemacht.
Ja. Ja, voll cool. Ich habe den Post leider zu spät gesehen. Ich wäre gerne vorbeigekommen, mal kurz Hallo zu sagen, aber vielleicht dann beim nächsten Mal.
Sehr gerne.
Das Ahrtal hat ja in den letzten Jahren unglaublich viel erlebt. Wenn du heute hier so durch die Region gehst, was geht dir da so persönlich durch den Kopf? Vielleicht nicht als Politikerin, sondern einfach als Mensch.
Ja, mir geht es immer noch so, dass ich eigentlich ganz, ganz viel staune und dass ich Bilder im Kopf habe, wie es früher aussah und dann merke so, boah, das hat sich geändert. Ich wohnte damals, als die Flut war, auch in Walportsheim, war auch Flut betroffen. Und wenn man halt in diesem Flutgeschehen selbst drin war und man weiß, wie es vorher ausgesehen hat und dann jetzt sieht, wie es anders ist, dann ist es an manchen Stellen total gut zu sehen, an manchen Stellen erschreckt es einen. Und an manchen Stellen ist aber einfach auch echt was ganz Neues entstanden. Und das sind so sehr, sehr gemischte Gefühle. Natürlich so auch, wenn man die Mittel-A rauffährt, siehst du einfach auch, boah, da ist noch so viel zu tun. Also das sind immer ganz, ganz gemischte Gefühle, die da irgendwie mitschwingen. Und trotzdem denke ich so, da ist auch was Neues entstanden. Und das ist dann, finde ich, auch etwas Gutes, was irgendwie geblieben ist aus dieser Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Das, was Neues entsteht, das kann ich unterschreiben, gerade was so unsere Schulen und Kitas anbelangt. Also ist jetzt sehr regional, liebe Zuhörer, aber ich muss es einfach mal sagen. Also viele Schulen wurden auch richtig von Grund auf neu gemacht. Neue Gebäude für Kindergärten entstehen. Und ich, auch wenn es jetzt böse klingt, aber ich glaube, ohne die Flut wäre das nicht passiert. Oder liege ich da falsch, Susanne?
Ich sehe es tatsächlich auch so. Also ne, wir haben ja echt die Chance mit diesem Wiederaufbaufonds gehabt, dass die privaten Sachen auch eben regulieren konnten. Aber in den kommunalen Strukturen ist die Chance wirklich da, dass wir es resilienter, dass wir es zukunftsfähiger und moderner gestalten, dass wir es auch inklusiver machen. Und das ist einfach eine Riesenchance für die Schulen jetzt einfach vor Ort, die das auch tatsächlich nutzen. Und ich sehe es auch gerade zum Beispiel an der Erich-Kästner-Schule, da hängt es sicherlich auch mit dem Startchancenprogramm zusammen, was da ist. Aber wenn sich dann auch diese beiden Dinge jetzt einfach kombinieren, ein klimaresilienter, widerstandsfähigerer Aufbau und Startchancenprogramm, dann kann man tatsächlich Schule neu denken, Schule neu konzipieren und einfach auch geeignete Lehr- und Lernräume schaffen, von denen nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer profitieren. Und wir dann einfach auch noch einen Ort haben, wo wir zum Beispiel auch wirklich daran denken, dass wir Kinder auch psychisch resilienter machen. Weil ich finde, das ist ja auch die Komponente, die, finde ich, hier im Ahrtal immer mitschwingt, dass wir eigentlich sehen, dass ganz viele Menschen echt noch damit zu kämpfen haben, mit dem, was sie erlebt haben. Dass Menschen vielleicht immer noch nicht so belastbar sind. Dass man sieht, dass der Wiederaufbau selbst im Jahr 5 immer noch andauert. Dann ist das Thema psychische Resilienz und alles, was damit verbunden ist, einfach für die Region, glaube ich, auch über ein paar Jahre hinaus echt noch ein Thema.
Viele Menschen hier haben ja auch große Erwartungen an die Politik, gerade was so den Wiederaufbau betrifft. Wo sagst du, da haben wir wirklich Fortschritte gemacht, vielleicht bei Schulen zum Beispiel, und wo sagst du auch ganz ehrlich, das dauert leider noch etwas, bis das wieder aufgebaut ist? Gibt es da so Bereiche?
Also ich würde schon sagen, dass wir in dem Bereich des privaten Wiederaufbaus, auch der Unternehmenswiederaufbaus, da sind wir eigentlich ganz gut dabei. Auch bei den Brücken haben wir schnell Provisorien gemacht, die jetzt peu à peu ersetzt werden. Auch die Elektrifizierung der Ahrtalbahn, das ging ja für Bahn und für den öffentlichen Nahverkehrsverhältnisse tatsächlich schnell. Ja. Das hätte man, glaube ich, auch tatsächlich gar nicht so vermutet. Und ich finde eben auch so Projekte, ich weiß nicht, ob du schon mal von Bila in Sinzig gehört hast. Bila Sinzig, das sind die Bildungslandschaften. Das ist eine Kooperation der Janusz-Korczak-Schule in Sinzig mit den Schulen, die daneben sind. Das ist das Rheingymnasium, die Grundschule Sinzig, die Barbarossa-Schule und den Kindergärten. Und die Idee ist tatsächlich, ein inklusives Nachmittagsangebot zu haben und ein niedrigschwelliges Angebot der Kinder- und Jugendhilfe, wo sich tatsächlich der Nahraum verzahnt, um Kinder abzuholen, um ein inklusives Kinderbetreuungsangebot zu machen. Und das sind Dinge, wo ich denke, boah, das sind Leuchttürme, die sind in der Flut entstanden. Und sowas finde ich einfach wunderbar, weil da geht mir einfach auch als Sonderpädagoge natürlich echt das Herz auf. Wenn ich über deine zweite Frage nachdenke, was braucht noch Zeit? Ich glaube, dass man einfach sieht, dass neben den Häusern, die kaputt sind, einfach die Infrastruktur darunter, die einfach 30, 40, 50 Jahre auch brauchte, bis sie aufgebaut war, dass das einfach nicht in 2 Jahren wiederhergestellt werden kann. Und das erstaunt viele, mit denen ich irgendwie rede, die sich irgendwie ganz, ganz schwer ein Bild machen können, die dann sagen, wieso seid ihr noch nicht fertig, Susanne? Dann denke ich so, ja. Und dann fange ich an zu erzählen, das ist dann einfach auch oft ein bisschen komplexer. Und es ist halt so, das, was da verzahnt ist, das, was unter der Erde ist, die Kanäle, die Wasserleitungen, Telekom-Netze, das muss halt alles wieder zusammengefrickelt, das muss aufeinander abgestimmt werden, das muss kommunal geplant werden, dann sind da noch ein paar Wasserbehörden drin und Kreisverwaltung und Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden und Gemeinderäte. Und das macht es halt an manchen, nein, nicht manchmal, das macht es einfach manchmal ein bisschen langatmig und es dürfte, glaube ich, ruhig an mancher Stelle schneller gehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, der Tagesbetrieb muss ja auch noch weiterlaufen. Also das macht man ja nebenbei quasi, also neben den ganzen anderen Problemen. Ganz also muss man planen, wie ist das, muss ich eine Straße aufreißen, wo soll der Verkehr herfließen? Und also ich möchte das nicht machen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zum Thema Ahrtalbahn, ich als Heavy User muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass sie wieder fährt und sie überraschenderweise sehr pünktlich und zuverlässig fährt. Also ich würde sagen, 90% kommt immer nach Plan. Also Hut ab an die Deutsche Bahn.
Ja, das ist absolut wunderbar. Und ich habe da auch einen ganz, ganz großen Respekt vor den ganzen vielen kommunalen Kollegen und auch den ehrenamtlichen Bürgermeistern, die wir haben, die echt Unglaubliches in den letzten Jahren echt geleistet haben. Und ich glaube, was eben auch noch für mich ein Thema ist, was einfach dauert, ist tatsächlich das Thema, bis Menschen sich wieder erholt haben von dem, was sie erlebt haben. Weil du merkst eigentlich, wenn du mit Menschen zusammen bist, an Geburtstagen, an Grillabenden, dass irgendwann kommt dieser Moment, wo alle ihre Geschichten rausholen. Wo waren sie an diesem Abend? Ja. Wie haben sie die Tage danach erlebt? Und es ist irgendwie gut, dass man das erzählen kann, dass man das teilen kann.
Ja.
Aber du merkst einfach auch noch, dass das noch Raum braucht und dass das heilen muss. Und das ist, glaube ich, noch, das ist, glaube ich, auch noch ein großes Ding hier für die Menschen in der Region.
Nochmal kurz zurück zum Wahlkampf. War eigentlich die Ahrtalflut auch mal Thema bei deinen Haustürengesprächen?
Ja, tatsächlich schon. Das hing so ein bisschen auch damit zusammen, wo man unterwegs war. Das Hauptthema war tatsächlich eigentlich Wiederaufbau der Schulen, weil vor allem auch die Eltern sagen, boah, das muss ja alles viel, viel schneller gehen, Frau Müller. Wo ich dann auch sage, ja, es hängt halt aber eben auch vom Schulträger ab. Ne? Und dann kann man so, wollen Sie sich rausreden? Ich so, nein, ich will mich gar nicht ausreden. Aber, ne? aber es gibt dann eben auch eine bestimmte Faktenlage, die ich dann auch versuche zu vermitteln. Ansonsten, glaube ich, war an den Haustüren der Wiederaufbau tatsächlich kein so großes Thema mehr.
Okay, ja, okay. Politik kann ja nach meinem Dafürhalten ziemlich rau sein, gerade was in sozialen Medien manchmal so sich abspielt. Wie gehst du eigentlich mit Kritik oder manchmal auch ziemlich harten Kommentaren um? Blockst du das? Gehst du in den Dialog? Lässt du die einfach tippsen? Wie ist das bei dir?
Boah, das ist sehr, sehr unterschiedlich und auch sehr, sehr tagesformabhängig.
Okay.
Ich bin tatsächlich relativ viel mit sozialen Medien unterwegs, mache auch relativ viel bei Instagram und ich versuche eigentlich immer erst in die Diskussion zu gehen. Darüber hinaus blockiere ich, aber auch lösche ich. Und ich hatte im letzten Jahr tatsächlich ein sehr heftiges Video. Da ging es, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die Geschichte mit Dunja Hayali. Da hatte sie in einer Anmoderation diesen Rechtspopulisten Charlie Kirk einfach eingeordnet und hatte gesagt, er wäre Rechtsextremist. Und ich habe daraufhin den Shitstorm, den sie bekommen habe, verbal in einem kurzen Instagram-Reel verurteilt und habe gesagt, boah, volle Solidarität. Und daraufhin haben mich aber irgendwelche rechtsextremen Kreise gefunden, haben das Video durch ihre ganzen Kommentare unglaublich gepusht.
Okay.
Und da kam es tatsächlich auch zu Hasskommentaren, zu Todesdrohungen der übelsten Sorte. Und da habe ich tatsächlich auch das erste Mal Menschen angezeigt. Und das mache ich jetzt auch konsequent, weil ich glaube, wenn Menschen nicht merken, dass der digitale Raum auch normalen Regeln unterliegt und dass ich natürlich als Mensch im öffentlichen Raum mir vielleicht mehr gefallen lassen muss, aber dass auch ich Grundrechte habe und nicht bepöbelt werden sollte, das muss man, glaube ich, Menschen einfach zeigen. Aber es ist irgendwie ein bisschen, es ist schwierig, weil man einfach merkt, dass das alles sehr langwierig ist und auch nicht unbedingt den großen Erfolg hat, den man sich vielleicht wünscht.
Okay. Ja, ist natürlich richtig heftig, dass man dann schon so Morddrohungen nach Hause bekommt. Gab es dann da auch mal so einen Moment, wo du gedacht hast, ob das jetzt so der richtige Weg ist in der Politik, wenn das der Dank ist, in Anführungsstrichen, dann gehe ich wieder zurück in die Schule?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich bestärkt mich sowas noch eher darin, diesen Weg weiterzugehen. Also ich bin eher so der Mensch, wenn ich Widerstände hingelegt bekomme, dann gehe ich noch mal eine Stufe höher. Und dann motiviert mich das noch mehr, weil ich dann einfach auch merke, dass es ja nicht nur mir so geht, sondern es geht ja auch anderen Frauen so. Es geht vor allem Menschen aus der queeren Szene so.
Ja.
Und wir müssen diesen digitalen Raum so frei halten wie möglich, aber auch so regulieren, dass sich jeder darin gut bewegen kann. Und wenn wir das erodieren lassen, dann sind fundamentale Bürgerrechte und Grundrechte bedroht. Mhm. Und das motiviert mich tatsächlich dazu. Und das ist auch auf meiner Agenda für die nächste Legislatur, dass ich an diesem Thema weiterarbeite, weil mich das einfach damals unglaublich schon nachträglich beeindruckt hat. Mhm. Es hat mir schlaflose Nächte gemacht. Mhm. Und das darf nicht sein.
Mhm. Ich meine, klar, weil damit hätten sie ja ihr Ziel erreicht, mit ihren Hasskommentaren, dass du aufhörst. Und damit wäre natürlich ihr Ziel erreicht. Genau. Aber natürlich umso stärker, dass du gesagt hast, nee, genau da mache ich jetzt auch weiter.
Ja, aber es ist trotzdem einfach auch was übrig geblieben. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich in dieser Zeit immer geschaut habe, dass die Haustüre zu war, dass ich jedem gesagt habe, so, wo gehe ich abends hin, dass ich meinem Mann SMS geschickt habe, ich bin angekommen. Das ist dann vielleicht ein bisschen albern, aber wenn du auf einmal sowas bekommst, wie solche Sprüche wie there's an enemy behind you, so watch your back, ja, das sind einfach so Sachen, die dir dann einfach in der Zeit auch gerne ein bisschen näher gehen.
Ja, verstehe ich. Gibt es eigentlich etwas, das Menschen über Politiker komplett falsch einschätzen? Also man sieht ja immer, Friedrich Merz kommt mit einem fetten Benz um die Ecke. Haben immer das neueste iPhone. Gibt es da irgendwas, was du uns mitteilen kannst, was komplett falsch ist?
Du, ich glaube, das hängt einfach sehr von den Leuten ab, die Politik machen. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von der Partei ab, wo man unterwegs ist. Aber ich glaube tatsächlich, denken viele, das ist so irgendwie ganz viel Reden halten und wichtig sein und entscheiden. Und das ist auch ein kleiner Teil. Und der Teil, der dahinter ist, ist aber unglaublich akribische Arbeit, ganz viel Vorbereitung, ganz viel Diskussion, probieren, die Positionen auszuloten. Und es ist ganz viel Kompromiss. Und es ist sehr, sehr kleinteilig und schnöselige Arbeit, wo du abends noch um 2-3 Uhr vor dem PC sitzt, schaust, dass du die Kompromisse zwischen den Parteien einigst, dass du Kommata statt einem Punkt machst. Also, ne, weil es einfach darum geht, an Sachen zu feilen.
Ja.
Ja, und das kann man sich, glaube ich, nicht gut vorstellen, dass es einfach ganz viel Arbeit hinter den Kulissen ist und sehr viel Kompromisse tatsächlich sind und man auch sehr viel Geduld braucht für diesen Beruf.
Ja, ich glaube auch gerade Kommunalpolitik ist wirklich nochmal die, ja, wie soll man sagen, die richtig harte Liga. Also ich glaube, sobald du in der Bundespolitik bist, ist es ein bisschen anders, aber Kommunalpolitik, das ist noch richtig hartes Brot.
Es ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, ja. Aber das Schöne ist eben an Kommunalpolitik, dass du halt auch unmittelbar etwas beeinflussen kannst, was bei dir vor der Haustür ist. Und das ist halt in Kommunalpolitik auch nochmal, finde ich, viel, ich will nicht sagen viel schöner, aber es ist nochmal anders als in Landespolitik, weil du merkst, es sind einfach nochmal andere Bretter zu bohren, die manchmal auch ähnlich schwierig zu erreichen sind.
Ja.
Aber du siehst halt schon manchmal unmittelbarer den Erfolg deiner Politik. Und das ist dann eigentlich auch das sehr, sehr Schöne daran.
Sehr schön. Zum Schluss eine etwas größere Frage. Wenn wir beide uns in 10 Jahren wieder hier zusammensetzen, worüber ich mich persönlich sehr, sehr freuen würde, was müsste im Ahrtal passiert sein, damit du sagst, jo, dafür hat sich der ganze Einsatz gelohnt?
Also ich glaube, wenn ich in 10 Jahren ins Ahrtal gucke, dann sollten wir mit dem Wiederaufbau tatsächlich abgeschlossen haben. Der kommunale Wiederaufbau sollte so sein, dass wir die öffentlichen Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kindergärten modern, klimaresilient, im technischen Hochwasserschutz versehen haben. Mhm. Wir sollten auch schauen, und das wäre mir ein wichtiges Ding im Bereich Klimaschutz, dass wir tatsächlich dahin kommen, dass wir die Lehren, die wir eigentlich auf das, was wir noch nicht im Klimaschutz umgesetzt haben, dass wir das in diesen 10 Jahren wirklich auch kommunal umsetzen, dass wir Wärmespeicher haben, dass wir energieeffizienter heizen, dass wir die Solarenergie nutzen, Windenergie nutzen, dass wir Menschen zum Beispiel davon auch profitieren lassen, was an neuen Energiemöglichkeiten auch irgendwie vorhanden ist. Und das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen, weil das ist schon eine sehr bleibende Erinnerung an diese Flutnacht. Und ich wünschte einfach, dass wir bestmöglich vorbereitet sind. Und dazu würde dann auch gehören, dass wir ein gutes kreisweites Brand- und Katastrophenschutz, kann man das sagen, Maßnahmen haben, dass die Bevölkerung geschult ist, dass alle auch selbst gut für sich sorgen können. Und da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Strecke zu gehen in den nächsten Jahren.
Ja, auf jeden Fall gibt noch viel zu tun. Liebe Susanne, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein ganz tolles Gespräch gehabt. Ich bin froh, dass wir uns hier kennenlernen durften und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, wunderbar. Ich danke dir sehr, Frank, für die Möglichkeit, mich hier irgendwie vorzustellen. Und ich würde mich freuen, dich einfach auch mal im realen Leben zu sehen oder auch erst in 10 Jahren im Podcast. Aber vielleicht schaffen wir es, wenn du aus der Region kommst, tatsächlich noch mal ein bisschen früher.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also nicht nur im Wahlkampf. Das machen wir gerne mal, dass wir uns mal treffen und dann schnacken wir noch ein bisschen über Politik und übers Ahrtal. Sehr gerne doch. An meine Hörer noch der Hinweis, Susanne ist auf Instagram, dort ist sie sehr aktiv, macht dort immer sehr viele Videos, folgt ihr mal gerne. Ich hau den Link nochmal mit in die Shownotes rein und ansonsten bleibt mir weiter zu sagen, bleibt weiterhin neugierig und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, Dankeschön, tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.